50 Jahre ADC wird präsentiert vom Persönlich Verlag, unterstützt von Migro.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist unser Podcast von Persönlich Komm. Bei uns ist der David Fischer. Er ist Kreativdirektor von Scholz & Friends hier in Zürich. Gerade zurückgekommen, eigentlich von der Croisette, direkt in unser Podcaststudio an der Birmensdorfer Straße. Die erste Frage: Wie war Cannes das Jahr?
Ja, Cannes war eigentlich wie jedes Mal. Also es macht immer Bock, einfach wieder tolle Arbeiten selber auch zu machen. Und unglaublich inspirierend, weil man viel lernt einfach über Arbeiten, die berühren und auch so ein bisschen rausfinden will, warum das so ist.
Was hat dich jetzt am meisten beeindruckt von deiner Arbeit, die du gesehen hast?
Also ich durfte ja in der Shortlist-Jury schon ganz viele Arbeiten sehen. Da beeindruckt mich immer einfach die Vielfalt von diesem kulturellen Background rund um die Welt, also was es eigentlich für Aufgaben gibt für Kreative, die wir so gar nicht auf dem Schirm haben. Und das geht hoch zu diesen Arbeiten, die wirklich ja was verändern. Also nicht nur für das Unternehmen, was den Auftrag gibt, sondern idealerweise noch, was dahinter gesellschaftliche Probleme löst.
Also gibt's das wirklich noch, die Arbeiten?
Ich finde ja. Also die gibt's immer mal wieder. Weiß nicht, ein Beispiel jetzt ist dieser Case für AXA von Publicis, wo man eben Domestic Violence in die Verträge schreibt und plötzlich ein Bewusstsein schafft für ein gesellschaftliches Thema, was wichtig ist, und zumindest das Thematisieren ist schon ein Schritt. Und wir haben ja auch schon Arbeiten gesehen, die wirklich Gesetze geändert haben, oder?
Also Beispiel ist so, was wäre das hier?
Also es gibt was aus unserem eigenen Haus. Scholz & Friends hat mal das Tampon-Book gemacht und letztlich ja die Luxussteuer auf Hygieneprodukte für Frauen in Deutschland verändert. Und das sind natürlich dann so Idealfälle, wo es nicht nur um eine schöne Kampagne bleibt, sondern wirklich was bewegt.
Also da ist aufgrund von der Kampagne jetzt noch eine rechtliche Änderung gegeben.
Also das war wie, ja, man hat auf den Fakt hingewiesen, sehr, sehr clever, mit einem Buch, in dem Tampons verpackt waren. Und da es dadurch ein Buch war, hat es eben den reduzierten Mehrwertsteuersatz nur gekostet. Hat es verschickt an Politiker und hat so die Diskussion ja weitergetrieben. Und schlussendlich kam es zu Gesetzesänderungen. Klar, spielen da mal mehrere Faktoren rein. Aber es gibt diese Arbeiten zum Glück. Und ich finde, das sind die sind auch ja jenseits von Limonade oder Schokolade verkaufen, noch eine Relevanz haben.
Also, wir haben es gehört gehabt, du bist in der Jury gewesen, in Cannes, das ist ja eine ganz spezielle Ehre, ist das erste Mal gewesen?
In Cannes, ja. Also Juryarbeit mache ich schon 20 Jahre, aber in Cannes tatsächlich das erste Mal, war die Shortlisting-Jury, manche sagen nur, das ist auch wichtig. Aber es war eine unglaubliche Ehre, natürlich.
Also, große Ehre. Wie läuft denn das genau ab? Wenn man eben, Cannes ist ja die Weltmeisterschaft, wo man sagen kann, Lions, das Höchste, wo eigentlich ein Werber kann erreichen. Wie läuft denn so eine Jury-Tätigkeit denn ab?
Also, in dem Zeitraum, das waren jetzt mehrere Wochen, wurde eingeladen, dann hat man ein Briefing, das war jetzt per Videokonferenz in dem Fall. Dann wird man gebrieft und dann sieht man sich all die Arbeiten an.
Wie viel sind das pro Tag? Unmenge natürlich, oder?
Ja, also es gibt natürlich, je nach Jury ist es unterschiedlich. In der Design-Jury, ich hatte so an die 380 Arbeiten zu bewerten. Und das war nur ein Teil der Einreichung. Also in der Shortlist-Jury kriegt man einen Teil zugeordnet. Und ja, die sind auch unglaublich komplex. Also will mich gar nicht beschweren, aber es ist dann schon zusätzlicher Vollzeitjob.
Eben, du musst ja relativ schnell entscheiden, oder? Wie lange hast du Zeit, um eine Arbeit zu bewerten?
Also ich habe mir die Zeit genommen, hat mir ein paar Feiertage und Wochenenden gekostet. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht so 80, 90 Stunden in Summe juriert und ich meine, ein Gefühl hat man schnell. Aber man will ja dann auch der Arbeit gerecht werden und wirklich den Zusammenhang verstehen und dann wirklich eine Wertung vorzunehmen, die auch ja, die das wertschätzt, die Arbeit. Und das bedeutet dann Zeit investieren.
Also du hast ja gerade gesagt, eine Design-Jury. Wo ist jetzt dieses Jahr der Trend durchgegangen? Es gibt ja jedes Jahr irgendwie einen Trend, bestimmte Themen kommen auf, andere weniger.
Ja, ich würde sagen, es gibt so ziemlich jeden Trend und jeden Gegentrend dazu. Also einfach durch die unglaubliche Vielfalt. Und ich finde ja selbst, was da mal auf einer Shortlist landet oder so.
Das ist ja eigentlich schon relativ viel, oder? Wenn man auf die Shortlist kommt, ja.
Also nicht nur der Fakt, dass man da drauf kommt, sondern das ist ja ein langer Weg, bis überhaupt mal so eine Arbeit Realität wird und dann noch eingereicht wird. Und dann noch was gewinnt. Und deswegen sind natürlich viel mehr Arbeiten, als man jetzt so an der Spitze oder auf der Bühne sieht, letztendlich. Trends. Ich hab das Gefühl, man versucht, so ein bisschen sich zurückzubesinnen. Das ist ja doch eine Craft-Kategorie, Design. Und ganz viel handgemachtes, was weggeht von dem reinen Technik-Hype, der natürlich auf der anderen Seite auch eine Rolle spielt. Also neue Technologien im Einsatz auf der einen Seite.
Ja, der KI ist natürlich das große Thema.
KI ist ein großes Thema und natürlich auch jegliche Technologie, die heute möglich ist. Also da wurde ja auf molekularer Ebene mit DNA von einem T-Rex gearbeitet oder der Petersdom vermessen und digitalisiert und ganz viel Tech auf der einen Seite und ganz viel Rückbesinnung, Buchbinden, also Techniken, die eigentlich schon Jahrhunderte, Jahrtausende gibt.
KI wird ja überall, das ist das große Thema. In mir war in Cannes wieder das ganz große Thema gewesen. Mhm. Wie fest beeindruckt oder beeinträchtigt das im Moment Werbung?
Beeinträchtigt, weiß ich nicht. Also es ist natürlich, ich kann es nur sagen, in meinem Arbeitsalltag, also schon bereits tagtäglich wird das benutzt. Das Thema, was diskutiert wird, ist ein bisschen weniger, was es jetzt schon kann. Also vieles beschleunigen, vieles effizienter machen, hin zu, was es denn in Zukunft können sollte. Und das da finde ich dann interessant, wenn es wirklich Qualität addiert und nicht nur irgendwie Geschwindigkeit. Also ich finde, da wird es dann interessant, auch für uns Kreative.
Und die Qualität, die kommt heute schon, oder?
Also es ist eher schwierig. Also man muss das ja in die Prozesse auch irgendwie, also ich beobachte ein bisschen den Effekt, dass man eher zu schnell das übernimmt, was die KI denn da so vorschlägt. Also ich bin auch Dozent an der Hochschule und merke das gerade auch bei Nachwuchs, dass man sich natürlich unglaublich schnell einen tollen Effekt verspricht und dann vergisst man ein bisschen, dass die Idee, das Konzept erstmal stimmen muss, bis man was beschleunigt. Und ich glaube, da müssen wir alle noch lernen und einen Weg finden. Und die KI muss sich weiterentwickeln.
Aber es ist ja noch interessant, also da prallen ja zwei Generationen aufeinander. Eben, die Schülerinnen und Schüler sind ja viel jünger, die sind ja aufgewachsen eigentlich mit KI. Du hast ja noch das andere erlebt. Ist überhaupt ein Verständnis da von der anderen Seite, dass eben auch mal gegangen ist ohne KI?
Ja, ich glaube schon ein Verständnis, aber vor allem ist, also ich rede jetzt von dem Kurs, müsste man wahrscheinlich auch die Studierenden selbst befragen, aber das Erste ist mal mit so ein paar Vorurteilen aufzuräumen. Also was ist denn Kommunikation oder Werbung? Und da denken ja viele in diesen alten Formaten von einem TV-Spot irgendwie eine lustige Geschichte. Und dann redet man eben, was Kommunikation, Design heute wirklich kann. Und dann wird es ja erst spannend, wenn die Leute merken, es geht gar nicht darum, einen hübschen Film sich auszudenken, sondern eigentlich relevante Themen zu bearbeiten, die mich als junger Mensch genauso beschäftigen. Also das ist vielleicht ein bisschen ein Vorurteil, wo man erstmal aufräumt. Und wenn das gebrochen ist, dann merkt man auch, okay, KI ist ein Tool und das ist relevant und findet bereits längst statt. Aber es ist nicht, das kann nicht die Idee sein.
Also, was für eine Hochschule ist da, dass wir da noch abgeklärt haben, wo du im Moment bist?
Das ist die FH Graubünden. Mhm. Und das ist,
also sehr eine innovative Schule in dem Sinn, ja.
Ich finde ja, zusammen mit der Berner Fachhochschule ist das zusammen und ja, toller Großband.
Du hast einen Kommentar geschrieben bei uns, der aufgeschaltet worden ist als Blog. Du hast geschrieben, Rotstift statt Rosé. Das hat mir noch gefallen. Das ist so eine Werber-Headline. Das heisst im Prinzip Rotstift. Also man muss ja genau anschauen, wenn man in einer Jury ist, oder?
Ja, ich meine, letztlich ist es natürlich ein brutaler Auswahljob, weil all die Einsendungen, man bewertet natürlich viel, was dann durchs Raster fällt. Und das ist natürlich auch brutal und deswegen ist es auch verantwortungsvoll, dass man das wohlbedacht macht. Das war der Rotstift und ich meine, das betrifft nicht nur die Juryarbeit, sondern auch die Einreichenden. Also da wurde ganz viel weniger eingereicht auch.
Eben, da ja, ist in Cannes deutlich weniger eingereicht worden, aber ein Viertel weniger als die anderen Jahre, oder?
Genau, spürbar weniger. Manche sagen, das hat mit den strengeren Kriterien zu tun. Da gibt es ein paar mehr Einflüsse, aber vor allem hat man halt gemerkt, dass das, was da ist, schon kondensiert war und das dann halt weiter. Also am Ende sind es ja ein paar Löwen in jeder Kategorie. Und das ist dann schon auch brutale Auswahl. Deswegen Rotstift und es ist halt weniger glamourös, als man es vielleicht so denkt mit den Partys und tolles Leben, sondern es ist eigentlich schon ziemlich Arbeit.
Wie hast du Cannes erlebt? Cannes ist ja immer, wie du vorhin gesagt hast, quasi zu einem Schiff, eben die Partys gewesen, die klassischen Werberpartys, gibt's die heute noch?
Die gibt's noch, ja, also gerne auch in irgendwelchen Villen in den Bergen und die Abschlussparty natürlich. Ja, das gehört ein bisschen dazu, aber es ist wahrscheinlich nicht das, was es relevant macht. Das ist auch so ein bisschen, was die Kritik erntet oder was man aus aller Welt einfliegt, um dann da Party zu machen. Es geht, glaube ich, drum, ja, an so einem Festival diese Vielfalt irgendwie zu sehen, die auf der Welt stattfindet. Und das ist das Spannende. Und weniger der Glamour. Aber klar, das ist natürlich spannend, wenn man das nicht nur zu Hause im eigenen vier Wänden erlebt, sondern ein bisschen draußen.
Aber es ist ja noch interessant. Also, die erste Jahr, wo ich gegangen bin, vor 20 Jahren ist das gewesen, in den Nullerjahren, in den Zehnerjahren, ist quasi immer noch von den grossen Werbeagenturen besetzt worden. Die sind dann immer mehr verdrängt worden. Und dann sind die Tech-Konzerne gekommen aus Amerika. Also, es hat schon eine Verschiebung stattgefunden in Cannes selber. Dort hat man schon gemerkt, die Entwicklung in der Branche hinein. Aber visuell hat man das können feststellen, oder?
Absolut. Das ist natürlich auch ein bisschen, dass jeder mitnimmt von so einem Festival. Also, mich interessiert es dann weniger. Was da an Marketing-Maßnahmen stattfinden, mich interessiert die Kreation nach wie vor und das ist natürlich für viele nur ein kleiner Teil inzwischen.
Ein kleinerer Teil zwischen, ja.
Das Festival selbst und ich meine, das wird ja auch ganz viel Business gemacht und
also es ist immer noch der Place to be. Da werden wir ja ein bisschen rausgehören. Und Werbeweischer hat ja immer noch den Apero, das ist ein Mittagessen, natürlich gehört auch ein bisschen zu dem ganzen Ritual. David Fischer, du bist in Zürich seit September 2018. Für einen Werber eigentlich eine sehr lange Zeit. Bist du bei Scholz & Friends, oder?
Bin jetzt schon länger bei Scholz & Friends. Ich habe auch ursprünglich bei Scholz & Friends angefangen in Berlin.
Eben, aufgewachsen bist du in Lörrach, glaube ich, in der Region, oder? Ja.
Genau, weil am Rhein geboren, also Basel war so die nächste Stadt, in der ich sozialisiert wurde.
Bist du auch ein bisschen angefixt worden von der Werbung? Ich meine, es hat grosse Agenturen gegeben, GGK ist ja in Basel gegründet worden, Stalder Sutter zum Beispiel, oder hast du das gar nicht mehr erlebt?
Also das habe ich nicht so bewusst erlebt. Ich war gern in Basel, mich haben da damals eher so die kleinen Designbüros interessiert und die tollen Bücher, die es gab und die Typografie, die Schweizer Gestaltung an sich.
Ist das immer die Champions League gewesen, oder?
Also es ist unglaublich hohe Qualität. Also das hat man schon bemerkt, dass es schon im Stadtbild, also allein die Signaletik oder wie ja Plakate gestaltet waren, mit wie viel Craft, würde man heute sagen, wie gut gemacht das einfach war. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ich war dann auch lange in Berlin.
Aber das ist ein Unterschied jetzt zwischen Weil am Rhein, wenn du über Grenzen gegangen bist, oder?
Ja, ich habe die Grenze nie so erlebt. Das ist eine grüne Grenze. Man ist eigentlich nie am Zoll irgendwie bewusst ein Land übertreten. Ich rede von zu Hause aus auch so einen komischen Dialekt. Das heißt, wenn ich in Berlin war, hat man mich immer für einen Schweizer gehalten und In Basel kennt man sowieso, wenn ich in Zürich meinen Dialekt rede, dann antwortet man mir auf Hochdeutsch und sagt, probier's bitte gar nicht.
Aber das ist so ein Schweizer Reflex, dass man natürlich immer auf Hochdeutsch antwortet, oder?
Ja, also wenn man so Ottmar Hitzfeld kennt und so, dann kennt man, glaube ich, diesen Dialekt. Und man weiß halt nie so genau. Also ein Basler würde man, glaube ich, nicht erwarten, dass er jetzt Zürichdeutsch spricht. Und von jemand hinter der Grenze halt denkt man, dass der versucht das jetzt noch.
Aber das ist interessant. Also in Weil am Rhein, direkt an der Grenze aufgewachsen. Du bist dann nach Potsdam gegangen, hast du Ausbildung gemacht. Hättest du ja auch können, sag ich mal, Hitzfeld ist ja am Anfang auch in die Schweiz gegangen, als Fußballtrainer, oder? Hättest du ja auch können in die Schweiz gehen, oder?
Ja, ich habe auch während dem Studium war ich mal bei Wirtz ein Praktikum machen.
Also in Zürich, ja.
In Zürich, genau. Also das war 2000, das war schon wieder Ewigkeit her. Mich hat die Schweiz schon auch immer interessiert. Ich wollte aus unterschiedlichen Gründen nach Berlin. Jetzt nicht nur wegen dem Studium in Potsdam, sondern einfach die Stadt. Also das ist ja mehr.
Das ist ja der Aufbruch gewesen, natürlich dort. Die Jahrtausendwende um, oder? Ja.
Aufbruch in der Stadt, also wer sie damals erlebt hat, der war halt unglaublich lebendig. Also für mich war das jetzt mehr in die Fremde ziehen, als jetzt nach Zürich gewesen wäre damals.
Du bist ja 1995 bis 2003, während 8 Jahre nach der Ausbildung in Potsdam, bist du als One-Man-Show unterwegs gewesen, oder? Wie muss ich das vorstellen?
Ja, das ist gar nicht so, ich habe einfach Geld verdient. Also ich hab
als Freelancer, oder?
Hatte ein paar eigene Kunden, habe gefreelanced für Agenturen und habe während dem Studium einfach mein BAföG aufgestockt, also die Unterstützung durch den Staat, und habe Geld verdient. Das war die One-Man-Show. Also ich habe da Kataloge gestaltet, sowas. Ne? Jetzt keine großen Kampagnen.
Also Handwerk natürlich, oder? Ja.
Handwerk und vor allem auch auf einem anderen Level. Also das war auch mit dem Grund, dann zu Scholz & Friends zu gehen. In Berlin, um halt auch in so andere Kategorien vorzustoßen, einfach auch von der Größe und was man als One-Man-Show überhaupt nicht schafft heutzutage, oder? Das großen Teams mit ganz vielen Expertinnen gemischt. Und kommt man ganz andere Problemlösungen ran, und das fand ich damals spannender als.
Scholz & Friends ist ja eine von der ganz grossen deutschen Agenturen. Warum bist du gerade zu denen gegangen? Also, wir haben in den letzten Podcast, wenn man die ein bisschen gehört hat, ist natürlich immer jung vom Maxi, der leuchtende Stern. Aber du bist zum Mitbewerber gegangen.
Ja, wie gesagt, ich war da damals noch nicht wahnsinnig dahinter, wo jetzt die beste Adresse ist. Ich habe mich auch bei Heimat beworben. Die waren damals ganz frisch am Platz. Ich war auch schon mal in Hamburg bei Jung von Matten. Gespräch, also es ist nicht so, als hätte ich das
bewusst gemacht, ja,
total abgelehnt. Aber Berlin war einfach bei Scholz & Friends war so ein bisschen das kreative Zentrum, und hat er gesagt, damals in Hamburg hat man ein bisschen mehr Geld verdient, in Berlin hat man ein bisschen die kreativen Highlights gemacht. So, heute ist das zum Glück ein bisschen ausgeglichener. Ich fand das spannend, weil einfach gute Leute habe ich da getroffen, und das hat sich sehr schnell.
Wer zum Beispiel?
Ja, also Leute zum Teil, die heute noch da sind. Also Matthias Spätgens ist heute noch da. Seit der Zeit. Und ja, die sind gekommen und gegangen. Also auch heute auch viele, die in der Schweiz, die man vielleicht kennt. Jan Kempter war mal bei Scholz.
Werber des Jahres war, ja.
Ja, Werber des Jahres, genau. Kaspar Heuss. Verschiedene Leute.
Was ist denn eigentlich ein bisschen DNA gewesen von Scholz & Friends? Also, bei Jung von der Matte hat man ja immer gesagt, immer arbeiten, den ganzen Tag irgendwie, man ist nie zufrieden mit etwas. Scholz & Friends ist, glaube ich, ein bisschen ein Gegenprogramm gewesen, oder?
Ich würde sagen, überhaupt nicht. Wir haben mindestens so viel geschafft.
Aber nicht kultiviert, oder?
Ich kann es ganz schlecht sagen. Also, ich könnte jetzt auf die Marketing-Themen kommen, die Scholz & Friends über sich selber erzählt, aber ich fand einfach dieser Friends-Aspekt.
Aber der ist schon wichtig gewesen, oder? Der Friends-Aspekt.
Ich finde den bis heute relevant. Also, ja, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, freundschaftlich und nicht nur untereinander, sondern auch mit Kunden auf einer anderen Beziehung, das fand ich viel wichtiger als jetzt so eine Ellbogenmentalität und Alpha-Tier und Bedeutungswahn. So, wir haben es ein bisschen mehr im Stillen gemacht, und ich fand trotzdem nicht weniger ambitioniert.
Aber zelebriert ihr da eben heute in Zürich den Friends-Aspekt irgendwie, wenn ihr miteinander umgeht?
Also ich finde das sehr relevant. Also nicht nicht erst seit ich die Kreation da leite. Ich versuche immer, dass die Leute miteinander, und das man auch, wenn man neue Leute findet, dass diese, nennen Sie mal Arschlochquote, einfach extrem niedrig bleibt, dass man mit den Leuten gerne was macht. Und das, glaube ich, hilft einfach bei so einer Situation. Jetzt sagen manche, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, ich finde, aber das ist umso wichtiger, wenn man gute Sachen machen will.
Aber schon ein interessanter Begriff, Arschlochquote. Also bei der Einstellung von den Leuten ist das ein Kriterium, oder wie spürt man das überhaupt?
Ja, indem man Gespräche ein bisschen intensiver führt, sich nicht einfach nur von Erfolgsbilanzen blenden lässt, sondern herausfindet, will man zusammen, hat man eine gleiche Vorstellung von guter Arbeit und will man so zusammenarbeiten, weil man, es ist heute vielleicht nicht mehr so intensiv, rein zeitmäßig, aber trotzdem verbringt man viel Zeit miteinander. Und
also auch über der Arbeit raus, oder? Also ihr versucht...
Idealerweise.
Ja, ja.
Kommt es auch zu Freundschaften, natürlich.
Und also bei uns können wir sagen, ein bisschen in Sekte gerufen, oder?
Ja, das ist natürlich was man unserer Branche eh gern mal nachsagt, oder? Dass man diese Gemeinschaft ein bisschen zu hoch hängt. Ich glaube, für viele Kreative, ich spreche jetzt speziell für Kreative, aber es gilt natürlich auch für andere, ist das noch ein wichtiger Aspekt. Nicht nur, was mache ich, sondern auch mit wem.
Also jetzt schauen wir noch schnell Karriere an. Nimm mich gleich noch Wunder, Scholz & Friends in der Schweiz, wo sich da etabliert hat über die Jahre hinweg. Du bist auch noch bei der Publicis gewesen, auch kreativ. Director in der Schweiz ist das gewesen. Welche Ära ist das? Jean-Étienne Abbey oder was hast du denn noch so erlebt?
Den habe ich nicht mehr wirklich erlebt. Nee. Publicis war eine Station, Leo Burnett war eine Station. Und ich sag Stationen jetzt, das klingt so ein bisschen abwertend, weil es wie so ein Durchgang ist, aber ich fand es eben spannend, einfach nach sehr viel Scholz & Friends auch ein paar andere Kulturen zu erleben. Mhm. Und das, da merkt man dann schon wirklich den Unterschied und wie viel davon ja ein Konzept ist und wie viel davon gelebt
wird. Was weißt du denn eigentlich der Unterschied jetzt, wenn man es konkret anschaut, ja. Das ist ja immer spannend, eben Scholz & Friends und nachher so Publicis. Was ist anders für die Mitarbeitenden, oder? Oder auch einer, der eine Chefposition hat?
Ja, ich kann es nur rückblickend sagen, wie ich es erlebt habe, aber ich habe zum Beispiel, ist Scholz & Friends für mich jetzt nie wirklich, es gibt verschiedene Standorte in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich. Ich habe das nie so erlebt als verschiedene Standorte, sondern als ein Unternehmen. Und wir arbeiten auch viel enger zusammen, als man vielleicht so denkt. Und bei Publicis und auch bei Lieber.net habe ich ein bisschen erlebt, dass diese Zentralen,
also Paris zum Beispiel, ja.
Paris oder Mailand hat man, glaube ich, berichtet damals, dass eine andere Zusammenarbeit ist. Da geht es dann um Einstellungskriterien und ich finde, bei Scholz arbeitet man eben auch viel mehr zusammen. Einfach zum Beispiel gibt es Kreativ-Councils der verschiedenen Standortverantwortlichen, die dann über solche Arbeiten sprechen, die zum Beispiel es wert sind, nach Cannes geschickt zu werden. Also die Zusammenarbeit ist eine andere. Wir haben auch regelmäßig, arbeiten wir auch an Projekten in anderen Ländern oder erweitern unser Team. Das ist vielleicht ein Unterschied.
Also du bist ja dann zurückgekommen, wenn man so erwähnt kann, 2018 von Berlin. Nein, ich bin vorher noch kurz in der Schweiz gewesen, Publicis natürlich.
Also ich war in der Schweiz, ich bin erst zu Scholz & Friends in die Schweiz gewechselt, das war 2011 schon. Mhm. Bin jetzt auch schon lange hier mit der Familie ausgewandert. Und seitdem in der Schweiz geblieben, genau. Aber mit diesen
verschiedenen Stationen, ja, ja. Was ist denn eigentlich der Unterschied für einen Werber oder für einen Kreativen zwischen Deutschland und der Schweiz?
Ich kann das ganz schwer sagen. Also ich vermeide auch so ein bisschen, da Klischees zu bedienen. Ich finde, es gibt in Deutschland sehr schweizerische Agenturen und andersrum. Aber das hat immer mit den Leuten zu tun, die da arbeiten. Wir hatten recht zu kämpfen mit diesem, ja, mit diesem Namen. Wir sind eine deutsche Agentur. Wir sind jetzt auch schon 20 Jahre in der Schweiz. Und
ist das ein Problem?
Also nicht generell, aber es gab es immer wieder, dass man rechtfertigen musste. Und damit tut man natürlich all den Schweizern auch ein bisschen Unrecht, die bei Scholz arbeiten und gearbeitet haben. Also wir hatten es vorher von Jan Kemper. damals Junior Copywriter in meinem Team. Und ich weiß noch, ich habe vor einem Kunden mich hinstellen müssen, weil man gesagt hat, so würde ein Schweizer nicht texten. Hätte er ein Deutscher geschrieben. Und ich weiß noch, also der Jan ist Schweizer.
Ist ja Bündner, oder? Ja. Bündner. Also mehr Schweiz geht ja praktisch nicht.
Also so Diskussionen hatte man da. Und das ist natürlich, war schon eine Überraschung für mich, weil ich eben so nah zur Schweiz aufgewachsen bin. Ich habe da nie einen Unterschied gemacht. Für mich war die Schweiz näher als Berlin, aber offenbar ist das für viele ein Thema. Und also ich sehe weniger einen Unterschied in den Agenturen als in den Persönlichkeiten. Und die wechseln ja auch von hier nach da.
Ja, aber ist ja auch gleich interessant. Also du behauptest oder sagst oder hast festgestellt, dass Scholz & Friends sich als Agentur zu etablieren in der Schweiz viel schwieriger war, weil Publicis ist ja ursprünglich auch französische Agentur oder so, weder andere Agenturen, oder?
Ich weiß es im Endeffekt nicht, ob das schwieriger ist. Ich habe natürlich nicht immer den Vergleich, aber ich habe gemerkt, dass dieses Vorurteil lange Thema war.
Mhm, Auch gegenüber der Auftraggeber oder so, ja?
Ja, also ich weiß noch, wir haben damals, Scholz & Friends hat mal für den FC Basel gearbeitet.
Ja.
Was an sich schon eine schräge Geschichte ist als Zürcher Agentur.
Wie ist das gegangen? Wie hat man den Auftrag bekommen?
Also das war schon vor meiner Zeit, wurde das initiiert. Ich weiß aber, ich bin mal präsentieren gegangen ins Joggeli nach Basel. Und
da ist natürlich kein Kaffee vorher noch, oder?
Und da habe ich dann also mal meinen Dialekt gesprochen und da war man wie ganz erfrischt, dass das ja kein Zürcher ist.
Ja.
Also deswegen, also...
Also für einen Basler lieber weil am Rhein wieder Zürich, oder?
Ich habe beide Pässe, ich mache da nicht so einen Unterschied. Aber vielleicht ist es auch gut, so ein bisschen zu versuchen, eine Identität zu bewahren. Das ist ja nicht generell was Falsches, wenn man mal offen für neue Inputs ist. Also ich meine, ich habe mit dem Pablo Schenke mal gearbeitet. Ich finde das ja eine Bereicherung, so einen Background zu haben und nicht ein Mangel als Schweizer Kreativer. Aber das muss jeder selber wissen. Ja, das.
Wie viele Leute hat heute Scholz & Friends in Zürich? Wir sind Merkurstraße, Doppel, oder? Ja.
Also ich muss das immer schätzen, weil wir schätzen an die 40 Leute. Wir haben eine recht große Eventabteilung, die ich gar nicht so täglich erlebe. Deswegen muss ich immer so ein bisschen, wie viele sind das gerade? Und eben, ich habe es mal zwischendurch erwähnt, dass wir gerne Teams auch erweitern, wenn wir Expertise in irgendeiner Form.
Also mit Freelancer und so, ja.
Oder auch aus der Gruppe, also einfach Experten. Wir sind jetzt in Zürich relativ klein, machen aber relativ viel Film zum Beispiel, sodass wir uns irgendwie Inhouse-Producer nicht leisten würden, aber dann regelmäßig in Berlin oder Hamburg anrufen und da Unterstützung bekommen oder andersrum. Und das, deswegen ist diese Zahl ein bisschen relativ. Sind wir jetzt 40 oder sind wir mal für ein Projekt?
Und was sind die wichtigsten Kunden, die wir im Moment haben?
Ach, Wichtigkeit, nach was?
Oder einfach die größten oder bekanntesten vielleicht, ja.
Ja, also man kennt sicher Kunden wie die UBS oder man kennt ein paar Bundesämter, Bundesamt für Energie, Arbeiten für Energie Schweiz beispielsweise. Aber es gibt viele Kunden von groß bis klein, bis hin zu vier Pfoten, eher kleiner, Tierschutz, also verschiedenste Themen.
Also hochinteressant. Jetzt muss man noch sagen, ADC bist du auch schon 2015, also 11 Jahre dabei. Bist du gerade aufgenommen worden? Nicht? Oder hat es da irgendeine Selektion gegeben?
ich glaube, das ist so ein bisschen ein Running Gag bei fast jedem, mit dem ich spreche und jeder. Das ist beim ADC Schweiz in der Regel zwei Anläufe braucht, auch bei mir.
Ist das so, ja.
Bei mir war das so. Also ich war vorher schon lange im ADC Deutschland und auch hochdekoriert und dachte, wie, das sei eher mehr Formsache, aber das hat man dann mir ganz schnell beigebracht, dass das so nicht ist.
Also in Deutschland bist du schneller reingekommen, oder?
Ja, das war ein Gespräch und gar keine Diskussion. Aber eben, das ist ja wie so ein bisschen eine Selbstwahrnehmung. So, man muss natürlich sich für diesen Club Ja, also mit guter Arbeit einbringen und muss da passen. Und das hat man mir im ersten Anlauf nicht gewährt.
Ja, ist der Präsident gewesen, der Frank Straub, oder?
Ja, er spielt keine Rolle.
Also, aber das ist ja interessant. Also, du bist ja gleich aber treues Mitglied, oder? Und auch Juror und alles bist du. Ja. Hochdekoriert. Du hast, glaube ich, mehrere Gantlöwen gewonnen, wenn man noch zurückschaut, ja.
Ja. Da hat ein bisschen Glück und, ja, das war natürlich auch in der Zeit, wo man das sehr viel gemacht hat, auch Arbeiten, die...
Für was ist das hier? Ist die Gantlöwe?
Verschiedenes. Also es gab eine große Arbeit für Jobs in Town, ganz am Anfang meiner Karriere, würde ich sagen. Die hat so ziemlich eingeschlagen weltweit und dann haben wir versucht, das immer mal wieder zu schaffen. Aber vielleicht wichtiger als so ein Award-Erfolg ist wahrscheinlich tatsächlich das, was man da mitnimmt von solchen Events. Und das finde ich halt auch bei einer Juryarbeit für den ADC immer wieder spannend, einfach diese Perspektiven außerhalb des eigenen Jobs zu sehen oder Arbeiten, für die man selbst nicht gebrieft ist, aber sich da rein zu versetzen, das ist Juryarbeit, das ist das, wo man viel bereicherter rausgeht, als man weiß.
Du bist ja selber Vater. Würdest du jetzt deinen Kindern empfehlen, nochmal in die Werbung zu gehen?
Also das ist keine Ahnung.
Ja, wie alt sind deine Kinder?
Mein Großer hat gerade seine Matur geschafft, der ist 19, kleiner ist 13. Ich habe das damals relativ schnell für mich erkannt als Job, den ich sehr gerne mache. Und wenn das für meine Kinder so wäre, dann würde ich ihnen das durchaus empfehlen.
Aber ist sicher schon ein Thema gewesen, oder?
Ja, aber da gibt's jetzt, finde ich, wenig Anlagen in die Richtung.
Also, sind wir gespannt, wie es weitergeht. David Fischer, danke vielmals, dass du vorbeigekommen bist. Also, du würdest den Werdegang heute immer noch gehen. Also, wenn du einmal zurückbeamst, 20 Jahre vorher.
Ich glaube schon, ja. Also, ich bin gern kreativer und ich glaube, ich bin jemand, der Aufgaben braucht, konkrete Problemlösungen sucht. Und ich wäre wahrscheinlich ein schlechter Künstler, der sich selber Aufgaben gibt. Aber als Dienstleister, glaube ich, das ist schon nach wie vor mein Job. Ja.
Also, herzlichen Dank, hochspannendes Gespräch. Besten Dank, David Fischer. Besten Dank, Corinne Lüthi, die Technik wie immer gemacht hat. Und Christian Beck, der die ganze Distribution verantwortet. Das war der Podcast, 50 Jahre ADC. Wir hören uns wieder nächste Woche.
50 Jahre ADC ist präsentiert worden vom Persönlich Verlag, unterstützt von Migros.